Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Und ich freue mich, dich dabei zu haben. Benedikt, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Die Stimme wird jetzt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen, denn Benedikt macht mit dem Julian zusammen den 8000 Hertz Podcast. 8 Folgen gibt es da mittlerweile. Ich habe alle gehört, ich glaube bis auf die letzten 20 Minuten, die habe ich heute nicht mehr im Training geschafft von eurer letzten Folge. Aber genau, sonst kennt man dich eigentlich auch, wenn man so ein bisschen in der Radszene unterwegs ist, gerade rund um Berlin. Und ich dachte, spätestens jetzt, wo du mit dem Podcast mit Julian angefangen hast, ist es mal Zeit, dich einzuladen hier.
Ja, klar, gerne, ja. Das mit dem, dass du nicht zu Ende gehört hast, das kann ich verstehen. Wir sind manchmal ein bisschen lang, weil wir uns manchmal ein bisschen verquatschen. Aber ja, darum geht es auch eigentlich bei uns so ein bisschen, dass wir einfach nur drauf losquatschen. Leichte Unterhaltung, gut zum Verdauen beim Training.
Nee, das hatte gar nichts damit zu tun, dass es nicht hörbar war. Es hatte einfach nur damit zu tun, dass mein Training dann zu Ende war. Und die letzten 20 Minuten werde ich mir morgen anhören, wenn ich wieder auf dem Rad bin. Ich höre eigentlich Podcasts immer nur beim Radfahren, deswegen, ja.
Ich tatsächlich auch, aber ich hauptsächlich auf dem Weg zur Arbeit. Also wenn ich dann sportlich fahre in dem Sinne, höre ich eigentlich meistens Musik, weil ich dann doch besser abschalten kann und für mich mittlerweile Radfahren einfach nur Entspannung und Meditation ist.
Ja, sehr gut. Lass uns doch mit der Schnellfragerunde einfach mal hier starten in der Folge. Dann können die Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen. Und dann kann ich schon mal so einen kleinen Ausblick auf die Folge geben. Wir werden dann, der Benedikt wohnt in Berlin. Da interessiert mich natürlich einiges, dadurch, dass ich da weit von der Szene entfernt bin, was da eigentlich so abgeht. Da weißt du viel. Dann hast du ja einen sehr interessanten Beruf auch, wo du was von erzählen kannst. Der Podcast wird natürlich Thema sein. Und. Aber lass uns erstmal ganz entspannt mit der Schnellfragerunde starten.
Na, dann mal los.
Wie alt bist du, Benedikt?
34.
Was würdest du sagen, machst du beruflich?
Marketing.
Wo wohnst du?
In Berlin.
Jetzt kommen so ein paar Entweder-Oder-Fragen auf dich los. Digital oder analog?
Analog.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenuntergang.
Süß oder herzhaft?
Das ist schwer. Süß.
Emotional oder rational?
Emotional.
Stadt oder Land?
Stadt.
Bier oder Wein?
Bier.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Langschläfer.
Scheibe oder Felgenbremse?
Mittlerweile Scheibe.
Tubeless oder mit Schlauch?
Mit Schlauch.
Carbon oder Stahl?
Stahl.
Stahl oder Alu?
Mittlerweile Stahl.
Rennrad oder doch lieber Gravelrad?
Rennrad.
Ich meine, ich weiß, dass es mittlerweile auch sozusagen ein Aero und ein Leichtbau kombiniert gibt, aber trotzdem die Frage, Aero oder lieber Leichtbau?
Als Berliner muss ich Aero sagen, da bringt mir leicht nichts.
Lieber Bahn oder Cross?
Bahn.
Bikepacking oder Urlaub ohne Rad?
Dann eher Urlaub ohne Rad.
Ja, du kommst ja auch gerade erst aus L.A. Das waren die Entweder-Oder-Fragen, aber ich habe trotzdem noch so ein paar andere Fragen hinten dran gehangen. Was würdest du sagen, ist die schönste Region zum Radfahren, in der du je warst?
In der ich je war? Nicht begrenzt jetzt weltweit irgendwie oder Deutschland?
Nee, ist völlig egal wo. Also weltweit.
Südfrankreich, definitiv. So Côte d'Azur, südliche Provence, die Region an der Küste, da kannst du so in die... Das ist für mich gut als schweren Berliner. Da geht's halt, da geht's bergauf, aber nicht zu böse. Da hast du halt schöne Anstiege, die irgendwie sich alle so bei 4-5% einpendeln. Super Landschaft und also das ist ein Traum. Und hast halt irgendwie, siehst immer wieder das Meer. Super schöne kleine Dörfer. Im Hinterland ist auch nicht so viel los wie an der Küste. Also das ist super schön.
Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn wir jetzt in Berlin in eine Bar gehen, welchen Drink bestellst du?
Tatsächlich, glaube ich, ziemlich unkreativ bin ich Biertrinker. Pilz, am besten Schulter ist ein Berliner Pilz.
Okay, dann die letzten drei Fragen. Bringst du deinen Pfand sofort weg oder stapelt er sich bei dir zu Hause?
Habe ich gerade gemacht, weil der Stapel einfach wieder so hoch war, dass wieder alles rausgefallen ist. Ich habe so einen Korb und der fasst schon relativ viel. Man sollte auch so Pfandbehältnisse nicht zu groß auswählen, weil dann schleppt man sich tot. Aber ja, ich musste das sogar etappenweise jetzt machen.
Okay, sehr gut. Welche App ist die meistbenutzte auf deinem Handy?
Auf meinem Handy? Ich fürchte, ich muss zugeben, Instagram wahrscheinlich. Oder nee, WhatsApp wahrscheinlich ist auch eine App.
Okay, ja. Ja, und das Letzte ist eigentlich mehr eine Empfehlung als eine Frage. Was auch immer du empfehlen möchtest, kannst du jetzt gerne empfehlen, sei es ein Buch, eine Serie, ein Urlaubsort, ein Restaurant. Einfach eine Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer.
Eine Empfehlung. Ja, jetzt wieder Südfrankreich Radfahren wäre langweilig. Ich musste letztens wieder dran denken, ans Radfahren im Schwarzwald. Das habe ich früher ein paar Mal gemacht. Radfahren im Sommer im Schwarzwald, im besten Fall irgendwie in Freiburg starten und dann schau ins Land und da so rum, das ist schon richtig gut. Das ist schon echt, echt schön.
Ja, also
eine Empfehlung.
Diejenigen, die jetzt die Deutschlandtour geschaut haben, haben ja auch gesehen, konnte man sich mal im Fernsehen ja mal angucken, wie schön es da ist. Ja, vielen Dank. Das war die Schnellfragerunde, die wird immer präsentiert von Breitling und da kann ich noch mal kurz sagen, dass jetzt gerade, glaube ich, diese Woche die Endurance Pro, das ist ja die Sportuhr bei denen, wer da gerade auf der Suche ist, die ist jetzt in dunkelgrün rausgekommen, also würde ich mir die nochmal holen, ich habe die ja in schwarz-weiß, würde ich mir die dunkelgrüne jetzt holen, die haben auf jeden Fall eine ganz neue Colorway am Start, mal kurz zwischendrin. Und du hast schon eigentlich einen perfekten Übergang geliefert, kann man sagen, weil du schon über Südfrankreich geredet hast. Und im Vorfeld dieser Episode ist mir eine ganz witzige Anekdote eingefallen, wo ich mit André Greipel letztes Jahr die Tour de France gefahren bin. Das war ja in Südfrankreich oder in der Provence. Und da hattest du mir noch geschrieben, als wir die Mont Ventoux-Etappe gefahren sind, als wir zweimal über Mont Ventoux sind, dass ihr da seid, du mit den ganzen Standard Jungs und Mädchen und ob wir irgendwas wollen oder du uns irgendwas geben kannst. Und dann, ich glaube, ich hatte einfach, ja, irgendwie eine Cola oder so, wäre cool. Und ich weiß noch ganz genau, wie, das war ja bei der zweiten Überfahrt dann, da war ich echt richtig grau schon und hatte auch gerade moraltechnisch nicht so den besten Moment und habe euch dann gesehen vom Weiten schon und dachte mir, oh geil, da ist die Gruppe um Standard und jetzt erstmal eine schöne Cola. Und es war aber dann so witzig, weil ihr natürlich den ganzen Tag da am Straßenrand standest und du mir dann so eine lauwarme Cola in die Hand gedrückt hast. Und
die war wahrscheinlich nicht nur lauwarm, die war wahrscheinlich richtig schal und heiß.
Und ich habe mich so richtig krass drauf gefreut und habe die so genommen und dann so, oh fuck, die ist richtig warm. Und dann habe ich wirklich so, habe ich hier so eine Hand behalten für 10 Sekunden, habe mich so umgeguckt, okay, die sehen mich nicht mehr und habe ich sie direkt wieder weggeschmissen. Ich so, Alter, die kann ich nicht trinken, aber es war einfach nochmal so ein richtiger Down-Moment von der Motivation, so, boah, geil, eine kalte Cola, dann kriegst du die so und war einfach so, Alter, die ist richtig warm, was ist das denn, ey?
Ja, das war tatsächlich, ich glaube, der Gedanke war gut. Das Problem war, wir sind tatsächlich hochgelaufen, wir waren ein bisschen spät dran und konnten halt nicht mehr, also weil wir waren da, wir haben ja was gedreht für Standard. Wir haben ein Video gedreht und Fotos gemacht für ein neues Rad und haben da ja auch Impressionen von der Tour drin und hatten so Kamerazeug und sowas alles dabei und konnten deswegen nicht mit den Rädern hochfahren und war natürlich alles gesperrt fürs Auto und deswegen sind wir einfach super lange mit genau diesen Colas auf. Wir hatten so ein paar. Ich glaube, Max Walscheid hat auch eine gekriegt. Ich weiß nicht, ob der die getrunken hat. Auf jeden Fall einfach den Mont Ventoux hochgekraxelt. Und eine riesen Wanderung, die wir eigentlich gar nicht vorhatten, vor allem mit dem ganzen Gepäck und so. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, eigentlich so richtig helfen wird ihm, außer vielleicht der Zucker, der da noch drin ist, der Restzucker, der da noch nicht kondensiert ist aus dieser heißen Cola. Aber naja, gut, versprochen ist versprochen.
Ja, nee, also das war auf jeden Fall eine super nette und coole Geste von euch, aber wie du gesagt, die Idee war richtig gut, die Umsetzung nicht ganz in dem Moment für mich, aber hey.
Vor allem warme Cola schäumt ja auch so ekelhaft.
Ja, voll, voll, voll. Ach ja, nee, und ich glaube, dann haben wir uns ja wirklich eine ganze Weile nicht gesehen und dann jetzt vor kurzem erst wieder, aber es war auch nur 5 Minuten, in Kopenhagen im Meat District haben wir uns ganz kurz getroffen. Aber bevor wir darüber reden, muss ich noch von meiner Podcast-Partnerin Tanja, da gibt es wohl auch eine witzige Anekdote zu erzählen. Als ich ihr vor 2 Tagen auf dem Rad erzählt habe, dass ich mit dir den Podcast aufnehme, hat sie gesagt, dann müsst ihr auf jeden, du musst den Benedikt auf jeden Fall fragen zu der Story, weil sie hat mir gesagt, oder es gibt wohl eine Story, du hast so Amor gespielt zwischen Lennart Klein und Tanja Ehrert. Das ist ja bekannt, dass sie zusammen sind, und anscheinend hattest du da deine Finger im Spiel, dass sie zusammengekommen sind.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben den Großteil schon selber gemacht, da denke ich mal. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel, außer dass ich da eventuell so ein bisschen angestoßen vielleicht irgendwie. Aber ich glaube, die haben sich da eh über Swift kennengelernt dann irgendwie, ne? Dann so bei der Eurobike und bei verschiedenen Messen. Das kann sein. Aber Tanja hat bei mir damals, wann war das? 2019, da war die Bahn-WM in Berlin. Ist das richtig? Ich glaube, da hat.
Ja.
Genau, da hatte Tanja irgendwie so ein bisschen Unterkunftsschwierigkeiten und hat dann irgendwie auch ein paar Nächte bei mir gepennt und ein paar Nächte irgendwo anders. Und ich glaube, da war das auch so, dass es so langsam anfing bei denen, dass die sich so kennenlernten. Aber ich habe jetzt nicht keine großen Anteile an der Beziehung. Ich glaube, das haben wir schon ganz alleine geschafft.
Das klang bei Tanja auf jeden Fall, die ist dir auf jeden Fall anscheinend irgendwie dankbar. Also aus ihrer Wahrnehmung hast du da eine große Rolle gespielt oder den Stein ins Rollen gebracht.
Vielleicht habe ich das gar nicht selber so wahrgenommen, aber dann freue ich mich. Freue ich mich für beide, bin ja mit beiden befreundet, deswegen ist es, vielleicht lag es daran, dass ich mit beiden befreundet war.
Ja, auf jeden Fall good job, das ist ja ein sehr, sehr gutes Paar draus geworden. Komm, lass uns zu dir kommen. Erklär uns mal so ein bisschen, oder auch vor allen Dingen mir, weil ich weiß das ja auch nicht, wie ist eigentlich dein Werdegang so zum Radfahren oder auch zum Radsport hin? Also wie war so dein Weg dahin, wie hat sich dahin verschlagen?
Das Radfahren tatsächlich fing super früh an, Radsport relativ spät. Mein Vater ist tatsächlich dann, als ich vor meiner Geburt und auch dann, als ich sehr klein war, viel Rad gefahren, Mountainbike vor allem, und also obwohl er in Berlin war, aber halt trotzdem irgendwie Mountainbike war ein bisschen entspannter, glaube ich, dann in der Natur als auf der Straße, und hat mich da schon relativ früh irgendwie rangebracht, irgendwie mich aufs Rad gesetzt und irgendwie hinten auf sein Mountainbike dann so diesen Sitz raufgemacht, da erinnere ich mich noch dran, und dann gibt es diese Videos, wo so die Kinder da hinten rumschaukeln, wenn die Väter über irgendwelche Huppel fahren. Ich glaube, so ungefähr hat es dann auch ausgesehen. Hat mich dann aber echt früh schon aufs Rad gesetzt, beziehungsweise weiß ich gar nicht, wahrscheinlich jetzt mit Laufrädern und sowas ist es wahrscheinlich auch nicht mehr früh, aber ich saß irgendwie, glaube mit 3 oder kurz vor 3 irgendwie bin ich dann ohne Stützräder gefahren und hatte da immer Bock drauf. So, ich hatte auch mit meinen Grundschulfreunden hatte ich unsere Pookie-Gang. So, wir haben halt unsere Pookies gehabt, ne, diese kleinen Kinderfahrräder. Ja, ja. Und sind da eigentlich rausgewachsen, aber haben die halt dann so modifiziert, sag ich mal, dass wir die halt noch echt lange weiterfahren konnten und die dann im Prinzip so für kleinere Kinder dann noch kleiner waren und so BMX-Format im Verhältnis hatten. Und haben da irgendwie alles abgebaut und so weiter und sind dann damit auch irgendwie durch die Gegend gefahren. Und hab dann irgendwann, ich wollte dann unbedingt ein BMX haben. Hat mein Vater gesagt, so nein, auf gar keinen Fall, weil wir haben auch ab und zu Radtouren gemacht, so. Also nee, so mit da hast du nur einen Gang, dann kommst du keinen Hügel hoch, dann musst du eben warten, so nee, das machen wir nicht, du kriegst ein Mountainbike. Dann hatte ich mein erstes Mountainbike und dann war es im Prinzip um mich geschehen. Da bin ich halt den ganzen Tag nur noch Mountainbike gefahren. Ich bin aus damals in Frohnau in Reinickendorf gewohnt. Mhm. Da ist oben auch am Grenzstreifen gab es da so Dirt Jumps, so Crosshügel, ich bin da letztens mit dem Mountainbike lang gefahren. Nur zum Gucken, die sind jetzt utopisch groß und damals waren das halt so, ne, so Hucke.
Ja.
Und da war ich jeden Tag den ganzen Tag nach der Schule, Rucksack nach Hause weggebracht, mit dem Mountainbike dahin und hin und her gefahren die ganze Zeit. Und das war so meine erste große Fahrradliebe. Dann kam irgendwie dann aus dem ersten Mountainbike rausgewachsen. Dann kam das nächste und mit dem habe ich mir dann auch tatsächlich genau auf den Hügeln, die sind immer auch so mit der Zeit immer so mitgewachsen irgendwie, da waren halt immer irgendwelche am Shapen da auf den Dirt Jumps und habe mir dann tatsächlich dann auch schon das erste Mal das Schlüsselbein gebrochen. dann aber tatsächlich, ich glaube auch deswegen vor allem, das hat eine ganze Weile gedauert und ich hatte auch irgendwie keinen Bock mehr. Es war halt irgendwie so ein Angstmoment. Ich bin da nicht direkt, also ich konnte nicht direkt wieder aufsteigen, so weil es halt lange gedauert hat. Das war also, ich meine so, okay, du bist noch super jung, mach mir keine OP, so Rucksackverband, ey, und dann den ganzen Sommer, ey, wie so ein ach, Trottel, ey, mit diesem Rucksackverband rumgerannt. Da waren wir auch im Sommerurlaub dann und hatten Nachbarn, mit denen wir, also mit meinem Stiefbruder und so, mit der ganzen Familie, und da waren Nachbarn in unserem Alter. Und mit denen haben wir den ganzen Tag so gespielt, aber ich habe natürlich bei nichts mitgemacht, richtig? Weil ich halt unterm T-Shirt diesen Rucksack verbannt hatte, den aber keiner gesehen hat und immer nur so hinterhergedackelt bin. Und irgendwann hat die Mutter unser Nachbarn, mein Vater so gefragt, der Benedikt, ist der motorisch gestört? Weil ich habe halt nie Fußball mitgespielt. Ich bin halt immer wirklich so, wenn wir irgendwie aufs Boot gegangen sind oder vom Boot runter, immer so ganz vorsichtig, so einfach, weil mein Schlüsselbein noch gebrochen hat, aber man hat es halt nicht gesehen. Und deswegen habe ich dann tatsächlich auch erstmal eine richtig lange Radpause gehabt. Das ging dann im Prinzip erst wieder los, als ich dann studiert habe und dann verhältnismäßig klassisch für Berlin, Uni, Fixie, dann längere Touren auf dem Fixie, dann Rennen auf dem Fixie, dann gereist mit dem Fixie, dann ich will Gänge und Bremsen haben und dann kam es Rennrad. So war die Entwicklung tatsächlich. Und dann relativ, dadurch, dass ich mit dem Fixie damals halt auch schon so in Rennradgruppen gefahren bin und da einfach so gemerkt habe, ja, nee, ist ätzend. Ich bin dann irgendwann, meine Mutter hat zu der Zeit auf Mallorca gewohnt, habe ich das Fixie mitgenommen nach Mallorca und bin Orient gefahren. Schön ohne Bremsen. 48,15 war das, glaube ich, so typische Berliner Übersetzung oder 17. Und da wusste ich dann so, nee, ey, das macht keinen Spaß. Hoch geht natürlich, ne? Also drückst du da mächtig einen weg, aber runter war einfach nicht mehr cool. So. Bin zum Glück nicht die kurvige, schattige Seite runter, ich hoch und dann einfach die normale Seite runter. Aber es war so, ey, nicht cool. Und da war dann klar für mich so, nee, es muss etwas mit Bremsen und Gängen her. Und dann ging es los und dann auch relativ, wie kam das dann, relativ schnell auch dann in Rennen eingestiegen. So.
Ja.
So fing das dann bei mir an.
Ja, ist ja krass, weil du bist ja dann wirklich von, wie du gesagt hast, Pukirad über auch ein bisschen BMX, Mountainbike, über Fixie dann zum Rennrad, hast ja eigentlich alle Möglichkeiten mitgenommen. Verrückt.
Ja, ey. Voll. Also gerade so diese Kindheitszeit, das war auch super geil, auch dieses mit dem Modifizieren der Räder. Also es gab früher. Ich hatte mein erstes Mountainbike war so ein, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 24 Zoll oder sowas. Da gab es halt keine Federgabeln für und nichts. Ja. Ne? Und ich dachte halt immer im Fernsehen gesehen, hier so die Downhiller, die haben Federgabeln, so das brauche ich auch. Gab es aber nicht. Und dann hat mir mein Vater gab es diese Vorbauten mit so Federungen drin, dass der Lenker einfach runterwippt. Und das war dann der Kompromiss und damit bin ich dann auch noch ewig rumgefahren.
Ach cool, ey. Und wann hast du mit Rennen angefangen?
Mit richtig Lizenzrennen. Boah, ich glaube tatsächlich erst so 2015.
Okay, krass.
Also gar keine lange Rennkarriere. Karriere schon mal gar nicht, aber gar nicht so lange Lizenzrennen gefahren. Und jetzt dann bis 2019, also bis Corona im Prinzip.
Ja, das hast du ja auch im Podcast mit Julian erzählt, dass du nach der Corona-Pause ja einfach jetzt, ich sag mal, deine Karriere an den Nagel gehangen hast.
Ja.
Und auch was ist für die Gründe dahinter? Kannst du vielleicht auch gerne hier nochmal kurz erklären? Du bist dann 4 Jahre Radrennen gefahren und hast jetzt so, also wenn ich es richtig erinnere, ich habe mir die Folge angehört, hast du gesagt, es ist schon ganz geil, Rennen zu fahren, der Modus, aber gerade, ich meine, in Berlin war es jetzt nicht so wie in NRW oder so, wo da noch eine Kriterienhochburg ist, dass ihr einfach immer super lang fahren musstet für die Rennen und dann, dass das dann immer das komplette Wochenende drauf geht bei euch. Dann im Zweifelsfall zahlt man ja auch noch drauf, mit gerade bei den Spritkosten, so wie die heute momentan sind. Und im Worst Case stürzt man doch irgendwie so, da ist Rad im Arsch, Klamotten im Arsch, zahlt man auch nochmal drauf. Und das waren so, ich glaube, das waren so die Gründe, die ich mir behalten habe.
Ja, das, tatsächlich war es genau so. Es ist halt anders als bei dir, so ist ja ein Hobby, Amateur, ja. Hobbysport. Und trotzdem ist das Niveau halt super hoch. Das heißt, du musst voll viel Zeit investieren. Ne? Mhm. Du trainierst super viel unter der Woche. Also neben Fulltime-Job trainierst du nochmal super viel. Und dann bist du vor allem im Sommer jedes Wochenende weg. Wenn du in Berlin bist, bist du sogar noch länger weg, weil du einfach ewig fahren musst. Weil es gibt halt in Berlin sowieso nichts, außer Lichterfelde noch. Aber sonst musst du halt immer, keine Ahnung, immer 2 oder auch 3 Stunden fahren. So, wir sind teilweise in Kiel Radrennen gefahren und so, weil es halt die nächsten waren. Und das war cool für eine Zeit. Aber irgendwann merkt man so, okay, das ist schon krass viel Investment für dann ab und zu mal eine 15-Euro-Prämie. Mhm. Und manchmal auch nicht. Manchmal, keine Ahnung, hast du einen schlechten Tag, gehst direkt irgendwie nach der Hälfte krachen oder irgendwas. So. Ja, ja, ja. Dann bist du da hingefahren für gar nichts. Und war dann im Prinzip, für mich war so ein Aha-Moment, als ich mir 2019 in Oberhausen, da waren wir in NRW-Rennen fahren, habe ich mir in Oberhausen das in der ersten Kurve der letzten Runde das Schlüsselbein nochmal gebrochen. Ja. Und saß dann da so auf dem Boden, das war so mitten im Sommer, war irgendwie so 10. Juni oder so, ich war auch super fit, das war alles cool und so. Und ich habe dann halt gemerkt, so, dass mein erster Gedanke war halt nicht so, oh, scheiße, die Saison ist vorbei, sondern dachte so, ah geil, so auf jeden Fall 4 Wochen jetzt erstmal zu Hause chillen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja.
Und das war dann für mich irgendwie so Zeichen, so okay, vielleicht ist es halt auch einfach nicht mehr so notwendig. Mhm. Wenn das der Gedanke, wenn es halt nicht mehr so dieser Drive ist, dass du sagst, ey, ich bin so heiß auf Rennfahren, ich habe da so Bock drauf. Gerade wenn du halt, ne, es ist halt nicht mein Job, das ist so meine Freizeit. Ja. Und wenn meine Freizeit dann auch so ist, so, oh ja, ich muss, weil Team und Verpflichtungen und so, ne, das ist, spielt da ja auch immer mit rein. Ja. Dann ist halt nicht so cool. Und dann sind wir immer im März auf Mallorca mit dem Team gewesen. Und wir sind am Tag des Lockdowns, also am, ich glaube, 16. März 2020 war es, sind wir zurückgekommen. Da hatten wir Glück, dass wir noch zurückgekommen sind, weil war dann danach haben sie zugemacht. Ja. Und dann war ja wirklich so, war ja bei dir wahrscheinlich noch viel krasser, war so von jetzt auf gleich so, keine Ahnung, was jetzt ist.
Ja.
Und da dachte ich auch so, ja gut, dann muss ich jetzt auch nicht mehr. Also ich bin noch Rad gefahren, ich bin dann halt die ganze Zeit nur noch Mountainbike gefahren, so aus Spaß, immer so 1,5, 2 Stunden durch den Grunewald. Aber ich habe, glaube ich, das Rennrad mindestens ein halbes Jahr nicht angefasst und keine Intervalle, nichts gefahren und einfach wirklich nur so zum Spaß gefahren und habe da gemerkt, okay, das ist das, weshalb ich das mache. So zum Spaß, rausgehen, Radfahren, lang, kurz, wie auch immer ich Bock habe und Zeit habe, ohne irgendwie Druck und so. Und da habe ich dann gemerkt, so ja, okay, das war's jetzt.
Ja, das fühle ich. Ich glaube, das war vielleicht ja, bei vielen auch so ein Moment, wenn man dann mal ein halbes Jahr Corona oder, naja, ich meine, 2020 war ja wirklich kompletter, erstmal gefühlt Sozialleben abgeschafft oder alle Events und alles. Und ich glaube, das war auch selbst als Radprofi, selbst für mich war das mal so, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, einfach mal ein halbes Jahr keine Saison zu haben. Und der große Unterschied war ja, dass man auch irgendwie keine FOMO hatte, weil wenn jetzt, ich sag mal so, es kommt ja auch als Profi mal vor, wenn du verletzt bist oder krank bist, was auch immer, dass du dann auch keine Rennen hast, aber wenn dann gefühlt die Saison ohne dich weiterläuft, fühlt sich das ja irgendwie einfach scheiße an, aber wenn du halt so weißt, es finden einfach auch keine Radrennen statt, dann ist es halt völlig okay, so weißt du, und also, aber ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass man dann sagt so, gerade wenn man es nicht beruflich macht, so, okay, warte mal, jetzt eigentlich wäre ich dieses Wochenende jetzt wieder da im Nirgendwo gefahren. Jetzt habe ich einfach ein geiles Wochenende zu Hause mit Freunden gehabt. Eigentlich auch nicht so schlecht.
Ja, voll. Ja. Absolut. Das war es auch total bei mir. Und dann auch, als es dann wieder anfing mit, man darf wieder in Gruppen fahren oder in kleinen Gruppen und so weiter, war es halt auch geil, weil ich halt mit meinen Teamkollegen, die halt sonst, man ist auch gar nicht so viel zusammengefahren, weil ja jeder irgendwie so sein Training gemacht hat. Und wir haben einfach geile Radtouren gemacht, so. Ja. Ne? Also wir sind einfach Rad gefahren zusammen danach oder zwischendrin Kaffee irgendwo. Es war halt nicht so, dass irgendjemand sein Programm schrubben musste oder irgendwas, weil wusste ja keiner, wann es weitergeht. Alle wollten halt irgendwie so fit bleiben, ne, auf so einem Level. Aber es war halt total angenehm. Man hat es halt auch so gemerkt und dann auch natürlich so mit dem Boom, mit den ganzen neuen Radfahrern, die plötzlich da irgendwie durch die Gegend gestrahlt sind und so. Das war dann irgendwie so, ja, dachte ich so, ja, das ist jetzt so mein Ding.
Ja, glaube ich dir. Und auch was du da gerade gesagt hast, so, dass du ja eine gewisse Fitness brauchst oder dass du auch, wenn du in dem Sinne nur Amateur bist und Rundstreckenrennen fährst, es kommt ja doch auch häufiger mal vor, dass ihr gegen die KT-Fahrer fahrt. Und oder auch, wenn ich mir jetzt hier die Jungs und Mädels vom Team Colonia Kids anschaue, die trainieren ja auch richtig nach Programm und sind richtig fit. Also das darf man immer für die Hörerinnen und Hörer, die das hier hören. Das hat irgendwie nichts mit Kreisliga oder so zu tun. Also wenn ich jetzt als Profi hier in Köln die Kriterien mitfahren würde, dann glaubt man nicht, dass man die als Profi dann alle am laufenden Band gewinnt. Also so einfach ist das nicht. Also das ist ja immer das Verrückte, dass du, das ist ja fast schon auch wie eine andere Disziplin ist. Also was wir machen, sind ja wirklich Straßenrennen lange. Und ihr ballert halt einfach so eine Stunde, eineinhalb Stunden Anschlag da rum. Und also ich bin jetzt echt lange kein Kriterium mehr gefahren. Früher, vor der Corona-Pandemie, gab es ja noch mal öfter, dass es auch irgendwie dann die Nachtour-Kriterien gab oder auch mal zwei, drei einfach Vereine in NRW, die gesagt haben, okay, wir machen es auch für Profis offen. Und wenn man dann mal gesagt hat, okay, ich kann dann mit dem Rad hinfahren, Training, fahre das Rennen wieder zurück, dann war das aber ein richtig harter Tag und dann ist man im Zweifelsfall auch nur Sechster geworden oder so und musste sich noch so ein bisschen so die Blöße geben, so, ja gut, ich mache das hauptberuflich und waren trotzdem fünf besser heute als ich so, aber nur um das mal einzuordnen für alle, die das hören, dass es wirklich schon richtig Niveau da in der Szene drin ist.
Ja klar, das sind ja einfach verschiedene Disziplinen, ne? Muss man auch mal so, musst du einfach mal einfach nur einen Langstreckenläufer in einen 100-Meter-Sprint Startblock stellen, so, da passiert auch nichts. Also, genau. Ist halt was ganz anderes. Und vor allem so, wenn du schon sagst, so Colonia Kids oder auch Team Standard, so, die sind halt darauf spezialisiert, irgendwie, das sind 1,5 Stunden und da geht's auf den Knall geht's los, dann ist Vollgas, bis vorbei ist. So, ne?
Richtig.
Und das ist halt schon was anderes. Würde halt keiner bei einer Etappe von euch irgendwie ankommen. Ja. Aber so ist es halt unterschiedlich. Ja? Aber das ist auch das Spannende so daran, weil wir hatten halt oft hier gerade so dann, so Lichterfelde ist halt eins der wenigen Rennen, was wir noch haben. Aber viele Sachen, die wir im Osten gefahren sind, da war halt dann ganz oft zum Beispiel auch die Bahn-Nationalmannschaft, das ist dann mitgefahren. Und es war halt mega witzig, weil die halt immer je nachdem, wo die gerade sich in der Saison befinden, also wenn du die im Sommer erwischt, dann gewinnen die da auch nicht.
Aber wenn die
halt so in der Saison vorbereiten, so kurz vorm Winter, dann knallen die dir da um die Ohren, da siehst du gar nichts.
Ja.
So, ne? Das ist halt, also das ist so, je nachdem, wer gerade, ja, was für eine Priorität hat, ne?
Das ist wirklich interessant und auch, das sagen wir auch immer wieder hier im Podcast, wenn ihr mal mitbekommt, dass in eurer Nähe irgendwo Kriterien sind, also die das jetzt hören, geht da gerne mal hin, schaut euch das an, weil das ist wirklich ganz anders als ein Profirennen, wo ihr euch an die Straße stellt, im schlimmsten Falle fahren die von A nach B, sind in 4 Sekunden an euch vorbeigefahren und das war's. Bei so einem Rundstreckenrennen hat man noch so richtig was, das ist halt ein Event, die da immer fahren, also das ist schon richtig, richtig cool.
Aber ja, das ist ein Spaß für Groß und Klein, gerade wenn halt irgendwie noch so ein bisschen so NRW, da ist ja dann immer noch ein bisschen mehr Programm an der Seite, bei uns ist da leider nicht mehr viel los hier, aber das ist schon cool, ich bin immer gerne dabei, bei euch auch gefahren, das war gut.
Die Lennart und Co., also Team Colonia Kids, die organisieren ja auch, glaube ich, gerade in Köln-Poll ein Kriterium Ende des Jahres. Also, das müsste jetzt relativ zeitnah sein, wenn wir bestimmt hier noch mit...
2.10. ist das.
2.10. Da habt ihr genau einen Tag vor Münsterland Giro, stimmt. Und also da kann man auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ich glaube, die ziehen das auf jeden Fall als ein cooles Event hoch, gerade nachdem die ja jetzt 10 Tage in Amerika drüben waren und nochmal so die besten Inspirationen da mitnehmen konnten. Also wer mal sich so ein Rundstreckenrennen anschauen will, kommt am 2.10. nach Köln-Poll. Da wird ein richtig cooles Rennen stattfinden. Werbung. Leute, ihr kennt sicherlich schon Enduko, die App für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Übrigens ist seit ganz, ganz neuen auch André Greipel als Ambassador für Enduko dabei. Und also wenn ihr einfach gerne Sport macht, Sport macht oder mit Sport anfangen wollt, aber euch jetzt denkt, ich will auch mal richtig strukturiert trainieren, habt ihr aber nicht direkt Bock, irgendwie vielleicht direkt einen Trainer zu engagieren, einen Personal Trainer, was auch immer, einfach mal locker ins strukturierte Training anfangen, dann ist Enduko perfekt für euch. Ihr könnt es mal ausprobieren und vielleicht merkt ihr ja, das ist genau mein Ding, dann bleibt ihr bei der App. Ihr könnt hier die App jetzt einfach mal 2 Wochen kostenlos testen. Den Link findet ihr dazu wie immer in den Shownotes. Der ist enduko.app/rick. Wie gesagt, testet die App einfach mal 2 Wochen aus, schaut, ob das was für euch ist, denn Enduko erstellt euch einen Trainingsplan, der sich perfekt an dich anpasst und vor allen Dingen passt er sich auch an die Anforderungen deines Alltags an, wie zum Beispiel Beruf, Familie oder sonstige Anforderungen. Bei Enduko gibt es den Coach und er bereitet dich einfach gesund, individuell und bestmöglich auf deine selbstgewählten Ziele vor. Also auch wenn du zum Beispiel jetzt mal vorhast, eine Challenge zu machen oder einen Wettkampf, da bereitet dich Enduko auch ganz entspannt drauf vor. Es gibt noch ein neues Feature bei Enduko, nämlich das B2B-Feature. Dort können jetzt Unternehmen Lizenzen bei Enduko für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erwerben. Damit steht dem gemeinsamen Radmarathon nichts mehr im Wege. Ein paar Sonderfunktionen gibt es übrigens dann auch noch. Es können zum Beispiel monatliche Challenges erstellt werden, die man dann als Company zusammen bestreitet. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel, hey, mein Betrieb will jetzt 4000 Kilometer diesen Monat fahren und dann habt ihr eine Challenge und dann könnt ihr mal schauen, ob ihr das schafft. Also echt eine Top-App, checkt die mal aus. Alle Infos dazu in den Shownotes, Werbung Ende. Aber zu dir, Benedikt. Du hast gesagt, du arbeitest im Marketing. So, ich sage jetzt einfach mal blau raus, wie ich das bis jetzt wahrgenommen habe. Kannst du mich da gerne aufklären, weil das interessiert mich auch total. Für mich von außen war das immer so, als wenn du Standard gegründet hast oder als wenn das deine Marke ist. Aber nimm mich da mal gerne mit in den Prozess, weil Standard ist ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, in Deutschland ja eine Marke wie keine zweite, die auch gerade einen super Hype hat und steil nach oben geht. Und man sieht es auch richtig, richtig oft mittlerweile und gefühlt sind ja auch immer so, was mir gesagt wird zumindest, sobald ihr neue Räder rausbringt, sind die ja dann auch mal relativ schnell ausverkauft. Also nimm mich da mal mit, erzähl mir da mal ein bisschen was von.
Ja, ich glaube, das habe ich schon häufiger gehört, dass Leute denken, dass ich das gegründet oder zumindest der Chef bin, ist tatsächlich nicht so. Nee, gegründet ist es von Max von Senger und seiner Frau Anna. Ich bin relativ früh dann mit eingestiegen, gegründet 2012, wir haben 10-jähriges dieses Jahr. Ach, cool. Und ich bin 2014 dann mit eingestiegen und durfte dann quasi, hatte dann relativ freie Hand, die ja so ein bisschen die Geschicke ums Marketing rumzuleiten, weil es fing an, als wirklich jetzt mittlerweile kann man ja sagen, so ganz klassisch Radcafé. Mhm. Gab es damals aber tatsächlich noch nicht wirklich. Also es gab in London gab es dieses Look Mom No Hands und in Berlin gab es das Kairin. Das war so, aber mehr so Kuriertreff und eine Kaffeemaschine. Und die ersten 2 Jahre war wirklich Fokus auf Kaffee, Gastro. Es gab auch Suppen, es gab auch Eis, selbstgemachtes und so weiter. Und dann gab es halt Fahrradparts. Max hat Industriedesign studiert und hat während des Studiums schon sein erstes Rad designt und hat es bauen lassen dann auch, hat das in Auftrag gegeben und wollte dann im Prinzip auch einen Laden haben, wo er das verkaufen kann. Und so kam eins zum anderen, es gab diesen Laden und irgendwann war dann so ein bisschen die Frage, okay, what's next? Und da kam ich dann im Prinzip ins Spiel und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, lass uns doch diese Market, also den Namen, den wir schon haben, weil das hat ganz gute PR gekriegt, der Laden, weil es noch was Neues war damals. Mhm. Lass uns das doch nutzen und eine Radmarke draus machen. Lass uns auf die Räder fokussieren, die wir jetzt schon haben und auch weiterentwickeln. Lass uns vor allem in den Rennradbereich gehen. Dann haben wir einen Prototypen gebaut für das allererste Triebwerk. Und so ging das dann im Prinzip los. 2015 haben wir dann für uns quasi uns wirklich so aufgestellt, dass wir sind nicht mehr, das war am Anfang war das echt schwer, dass wir nicht mehr das Radcafé sind, sondern wir sind jetzt eine Fahrradmarke. Und das hat wirklich tatsächlich, einfach weil es so gelernt war, eine ganze Weile gedauert, dass die Leute uns als Fahrradmarke wahrgenommen haben und nicht, okay, wir haben dieses Café und irgendwie auch Räder. So. Mhm. Das war so der Anfangsprozess. Und jetzt mache ich seit 2014, bin ich daran, die Marke zu entwickeln, weiterzuentwickeln, aufzubauen. Und macht riesig Spaß und so wie sich das gerade von dir angehört hat, scheint es ja auch ganz gut zu klappen.
Ja, voll. Also ich glaube, also ich finde den Namen erstmal richtig gut. Also es ist wirklich einfach ein cooler Name, der einem auch in Erinnerung bleibt. Und dann, das Design, also sind einfach schöne Räder. Und auch dann, was ich so mitbekommen habe, also wie du gerade gesagt hast, Kreissäge, Pfadfinder, Triebwerk, das sind ja einfach mal auch ganz andere Namen und ich sag mal auch, ja, irgendwie so, klar, einfach, also es sind so, wie soll man sagen, so deutsche Schlagwörter, sage ich jetzt mal, aber aber coole, also auf jeden Fall machst einen guten Job, um es mal kurz zu sagen und bleibt ja am Ohr und ich sag mal, ihr habt ja auch eine andere Herangehensweise, so ein bisschen, also klär mich auf, wenn ich da falsch liege, aber deswegen war auch, das war kein Zufall, dass in der Schnellfragerunde gerade so ein bisschen die Fragen auch kamen mit Carbon oder Stahl statt oder Alu, weil ihr ja eben, also habt ihr mittlerweile ein Carbonrad oder ihr habt keine Carbonräder, oder?
Nee, und jetzt verstehe ich auch die Fragen und ich glaube, die wichtigste Frage war emotional oder rational und bei uns, also nicht nur ich, sondern wir insgesamt sind emotional getrieben, einfach von Radfahren, Radsport und deswegen bauen wir auch die Räder, die wir bauen. Also wir sind da nicht rangegangen mit, okay, der Markt will das und jetzt müssen wir das bauen und am Ende des Tages sehen alle Aero-Carbon-Räder gleich aus und haben eine andere Lackierung, sondern wir bauen einfach, wir haben von Anfang an gesagt, wir bauen die Fahrräder, die wir selber fahren, also wir bauen die für uns.
Ja.
Und dann machen wir ein paar mehr und dann verkaufen wir sie. So, das war die Herangehensweise, deswegen ist jedes Fahrrad, was wir haben, zum Beispiel ich bin den Triebwerk-Prototypen, den allerersten, bin ich glaube ich ein bisschen über ein Jahr gefahren. So, und dann haben wir gesagt, ja, so, und dann haben wir das geändert, dann haben wir das Steuerer nochmal verändert und so weiter, dann haben wir gesagt, okay, also so ist es ist es für mich das perfekte Fahrrad. So, das ist das Fahrrad, was wir fahren wollen. Und daher auch die, wo wir bei emotional wieder sind, daher auch Stahl und Alu als Werkstoff, den wir benutzen für unsere Räder, weil es, das ist dieses Blöde, wenn man es beschreiben muss. Ne? Es ist halt nicht wirklich zu beschreiben, aber es ist halt wirklich so, dass du, wenn du dich auf ein Stahlrennrad, also vor allem jetzt, mittlerweile, ne, das ist jetzt, sind jetzt keine Heizungsrohre mehr wie früher, das ist halt einfach super performanter Stahl. Das ist was anderes. So, du, das arbeitet ganz anders unter dir. Du hast ein ganz anderes Feedback von der Straße. Es ist nicht so, du sitzt nicht auf einem, also ich will dir als Profi und deinem Arbeitsgerät nicht zu nahe treten, aber du sitzt halt nicht auf so einem, ja, doch relativ emotionslosen Bock, der einfach nur wirklich krass funktioniert für die Performance, die er abliefern soll. Ja, ja. Du hast, wie gesagt, ein ganz anderes Feedback auch von der Straße und für uns super wichtig als Firma mit Design-Hintergrund. Sieht einfach geil aus. So. Also sieht also super schick aus und wir haben halt die besten, für uns besten Stahlrohrzusammensetzungen. Und das heißt, wir haben super Performance, aber halt auch diesen super klassischen Look, aber mit extrem renntauglichen Geometrien. Also die Colonia Kids fahren ja auch unsere Kreissäge S. Und die sind davor schon einiges anderes gefahren und die meinen, das Rad geht durch die Kurve wie nichts anderes. Oder? Da machst du immer Position gut oder kannst ordentlich was sparen, kommst immer super aus der Kurve raus. Also das ist so ein bisschen das, was wir halt machen. Also unser Fokus ist halt nicht, was ja viele machen, die eine Radmarke neu gründen oder aufbauen und so weiter. Die haben so das eine große Ziel und das ist okay, in dem und dem Jahr müssen wir in der World Tour sein. Mhm. So, aber das ist nicht unser Ziel, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Spätestens an Zeitfahrrädern scheitert es. Aber wir glauben einfach viel mehr dran, so nee, wir wollen Leute aufs Rad bringen und einfach dieses, was wir dabei fühlen, diese Emotion einfach anderen Leuten auch geben.
Ja.
So, und wir wollen nicht den Leuten ein Tour de France Winning Fahrrad unter den Arsch klemmen, so. Ja. Sondern wir wollen denen das geilste Rad unter den Arsch klemmen, was sie halt fahren können.
Ja, und also man muss ja auch mal ehrlich sein an der Stelle, dass ich verstehe oft gar nicht den, also ich bin ja genau in dieser Welt und wahrscheinlich wird halt Jonas Vingegaard oder Tadej Pogacar auch auf einem anderen Rad die Tour de France gewinnen. Also sicherlich spielt das Rad eine große Rolle, aber der Rennfahrer, der da drauf sitzt, macht schon noch sehr, sehr viel aus. Aber was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass ich gar nicht so dieses, was du gerade gesagt hast, wir wollen in dem und dem Jahr in der World Tour sein, den Ansatz verstehe ich oft gar nicht so, weil ich glaube, wir leben gerade, also jetzt im Jahr 2022, glaube ich nicht, dass es für eine Radmarke essentiell ist, bei der Tour de France dabei zu sein. Es ist einfach so, also ich sag mal, ich bin da zwar im Profiradsport dabei, aber ich bin ja auch links und rechts vom Profiradsport unterwegs und mittlerweile werden gefühlt für mich die besseren Marketing-Stories nicht mehr im Profiradsport erzählt, sondern links und rechts vom Profiradsport. Also es wird einfach nicht im Profiradsport erzählt, sondern links und rechts die Stories sind viel interessanter für die Menschen da draußen, warum sie sich ein Rad kaufen. Also ich glaube, das ist schon noch so dieses 80er, 90er Jahre denken, hey, Miguel Indurain hat auf dem Rad XY gewonnen, das müssen jetzt alle Radläden in Deutschland haben, das brauchen wir. Ja. Ich glaube, die Denke ist so ein bisschen vorbei. Also muss man, also zumindest aus meiner Sicht, ne?
Ja, aber das liegt ja auch daran, dass du der Radsport an sich ist ja sehr traditionell.
Voll. So, ne?
Und dadurch ist halt auch die Industrie sehr traditionell. Das heißt, du hast in den meisten großen Firmen hast du Leute, die haben schon Marketing in Anführungszeichen gemacht, als Jan Ulrich noch gefahren ist.
Ja, ja, ja.
Und die wissen, ja, das World Tour funktioniert für uns, das ist super. Aber das ist halt das Grundproblem. Da kommt halt nichts Neues. Und das sind alles auch Firmen, wo noch der Geschäftsbereich Marketing und Vertrieb heißt. Und dann weißt du schon, okay, das eine hat mit dem anderen halt nichts zu tun. Ja. Lass die Leute nicht im gleichen Gebäude sitzen wie die Vertriebler und die Verkäufer, sondern lass die Marketing-Leute schöne Geschichten erzählen und ihren Job machen. Lass die kreative Wege finden, irgendwie neue Dinge zu machen und nicht einfach nur, ja, okay, hier, wir haben neuer Helm, was ist das Wichtigste für uns, World Tour Team? Wenn ich so, Leute, ey, die Geschichte kennen wir auch alle. Wir wissen doch, dass die Helme alle funktionieren.
Ja,
so, ist doch, also die sind in Deutschland sind die geprüft und zertifiziert. Da gewinnt jetzt nicht einer, weil der Helm schneller ist oder weil plötzlich da so eine Socke unten dran ist.
Ja, nee, voll. Also das ist sehr interessant, aber im Großen und Ganzen finde ich es einfach geil, wenn ich hier in Köln unterwegs bin und man bei den verschiedensten Whites, ob das jetzt bei Wisen ist, bei der Scuderia, wenn die Colonial Kids fahren, aber ich sag mal, du siehst einfach bei den Leuten, egal ob das jetzt irgendwie ein Canyon ist, ein Rose-Bike oder eure Standard-Bikes, ich finde es einfach cool überhaupt, dass wir, dass die deutschen Marken alle ja gefühlt einen Hype haben und gefühlt, oder nicht nur gefühlt, ist ja, merkt man ja, dass die gerade alle sehr, sehr, sehr gut verkaufen und deswegen finde ich es auch interessant, ja einfach wie die verschiedensten Wege sind. Natürlich kann man jetzt Standard und Canyon schwer miteinander vergleichen, aber ja, Canyon ist irgendwie bei 3 Teams in der World Tour dabei und ihr macht euren Weg, aber gefühlt jeder Weg fühlt gerade so nach Ruhm, was im Radfahren oder was das Thema Rad eigentlich betrifft. Und also es ist ja einfach sehr schön, das zu verfolgen, auch so für mich jemand, der total daran interessiert ist, wie Geschichten erzählt werden, wie Marketing funktioniert. Es ist ja einfach cool zu sehen, dass es auch Marken wie euch gibt, die den anderen Weg gehen und damit auch sehr erfolgreich sind.
Ja, vor allem, also muss man ja nun mal so ein bisschen die Geschichte irgendwie von Canyon oder so sich auch angucken. Die kommen ja auch alle aus einer ähnlichen Grundsituation wie wir auch, ne? Ja. Aber halt 20 Jahre vorher und ja. Dann sind die halt natürlich auch in einer ganz anderen Zeit quasi mitgewachsen. Und unsere oder auch meine spezielle Inspiration kommt nicht aus dem Radsport.
Ja.
So, ne? Für das, was wir dann quasi als Radsportmarke oder als Fahrradmarke umsetzen, meine Inspiration kommt ganz woanders her. Also ich nehme meine Inspiration viel mehr aus dem Kulturbereich, aus Hip-Hop, aus Sneakern, aus Musik insgesamt. Ne? Ja. Also einfach so zu sagen, okay, ich nehme mir einfach Teile von woanders und übersetze die in meinen Bereich, weil ich finde das viel interessanter, als zu sagen, okay, wir haben hier das vor 15 Jahren, haben wir das so gemacht und das machen wir jetzt nochmal aber in Rot. So.
Ja.
Finde ich nicht so spannend. Sondern deswegen finde ich es viel, viel interessanter, wenn du halt rausgehst und dir andere Sachen anguckst und dann dich davon inspirieren lässt und sagst, okay, ey, das ist cool, weil irgendwie können wir das auch in unsere Welt mit reinnehmen. Und das bereichert es dann halt. So, es ist halt nicht immer das Gleiche. Es ist nicht so, ja, so gibt es von Jan Delay gibt's diese Zeile, wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, der betreibt Inzest. So, das ist auch so dieses, so, du musst rausgehen, du musst gucken, was machen die anderen so.
Ja, voll,
ne? Und das ist halt das Interessante daran.
Ja, vor allem so erreichst du ja dann auch die Leute, die jetzt vielleicht noch nichts mit dem Rad zu tun haben und dann einen ersten Kontakt haben und sich irgendwie denken oder noch vielleicht auch so ein veraltetes Bild im Kopf haben und dann stehen die vielleicht irgendwo in Berlin an der Ampel und ihr kommt vorbeigerollt auf dem Standardbike und in einem coolen Dress und dann denkt man sich auf einmal so, boah, irgendwie hat das Swag, so, weißt du, irgendwie sieht das cool aus und das habe ich bis jetzt mit Radfahren oder mit Radsport nicht verbunden, dass es auch irgendwie cool sein kann und das hört man ja immer öfter momentan und das meine ich ja mit dem, so, dass der Hype voll da ist und eigentlich wollte ich dich jetzt zum Podcast was fragen, aber wenn wir schon beim Thema sind, Hype und Berlin, dann ich bin ja echt leider sehr, sehr selten in Berlin, maximal immer nur so ein paar Tage im Jahr, aber wenn ich nächstes Mal da bin, werde ich dir auf jeden Fall mal schreiben, aber ich habe natürlich meine Ohren immer gespitzt, was auch so da los ist. Nimm mich mal mit, wie ist die Radszene in Berlin im Jahr 2022, also ich sage einfach mal, Standard ist jetzt natürlich da ein großer Begriff, aber auch irgendwie 8 Bar, ich weiß, dass Wisen da ihre Whites haben und wenn ich hier mit den Guides spreche, die ich so kenne, die sagen, ey, wenn wir in Köln vielleicht gerade so 2-3 wöchentliche Whites haben, die gut angenommen werden, dann ist es so, dass in Berlin kannst du eigentlich jeden Tag mit einer anderen Gruppe fahren. Wie ist der Stand? Du wohnst in Berlin, du bist da groß geworden, nehme ich mit.
Also jetzt Stand heute ist tatsächlich sehr, sehr krass. Also vor allem, wenn du die anguckst, dass Berlin ja nun wirklich keine Fahrradstadt ist. So. Also ja. Vor allem keine Rennradtrainingsstadt. Du brauchst, egal wo du wohnst, du brauchst eigentlich eine halbe Stunde raus. Und dann hast du halt Brandenburg. So. Das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie in den Alpen stehst und Radfahren gehst. Dann ist es einfach nur flach und gerade und windig. So. Nichtsdestotrotz hat sich das so krass gut entwickelt, dass du, ich glaube, du könntest eigentlich mittlerweile fast, sagen wir, mindestens 4 Tage die Woche könntest du abends einen Group Ride machen. So, du kannst irgendwie dienstags gibt's einen Turbo Tuesday, dann gibt's irgendwo noch super fast, super nice. So, alles Gruppierungen, die sich völlig, die meisten haben sich losgelöst von irgendwelchen Firmen einfach gegründet. Es sind einfach irgendwie Gruppierungen. Ich glaube, die haben dann irgendwie so WhatsApp-Gruppen, aber es ist, glaube ich, mehr oder weniger jeder willkommen auch. Und dann hast du halt einfach da Gruppen von 40 Leuten, die halt da durch Brandenburg strahlen. Und bei uns zum Beispiel ist es die Standard-Feierabendrunde donnerstags. die auch so der offizielle Drop Ride Berlins. Also da ist eigentlich immer, also es sind immer zwei Strecken im Wechsel wöchentlich. Oh ja, und da ist halt Vollgas, ne? Also das, ja, sind auch so alle die so hier in Berlin und Umgebung Bundesliga fahren, die sind dann da auch am Start. Also das ist so, alle geben sich da Donnerstagabend mal ordentlich die Kante und danach gibt es noch schön kaltes Getränk bei uns im Showroom. Und es hat sich wirklich extrem entwickelt, weil früher, ich sag mal so, man kann es ganz, ja, einfach sagen, vor Corona, bist du deine Strecke gefahren und du kanntest tatsächlich die meisten Leute, weil alle haben ja irgendwie so ihr Gebiet, ne, wo man so immer, ja, trainieren fährt. Du kanntest die meisten Leute, die begegnet sind. Ist nicht persönlich, man kennt sie nicht gut, aber du hast sie schon mal gesehen und wiedererkannt. Und mittlerweile ist es so, ich fahre und da sind einfach Leute, die einfach auch so, ne, so top gestylt, ne, alles vom Feinsten. Ich habe die noch nie gesehen. Und die haben so, wissen das? So, man wundert sich so und da denkt man sich, okay, Berlin, klar, Millionenstadt, so, natürlich, ja, kenne ich die nicht alle, aber da sind so viele dazugekommen und das ist so angenehm, weil die auch die bringen ganz anderen Vibe mit. Die, ja, bringen ja gar nicht den Radsport-Hintergrund mit, sondern die kommen voll viele aus dem kreativen Bereich, aus dem Agenturbereich, aus ganz vielen, ganz verschiedene Richtungen, die dann voll viel Fashion auch mit reinbringen, zum Beispiel. Und denen das viel mehr wert ist. Ich meine, dann hast du halt irgendeinen Typen, der seit 22 Jahren Radrennen fährt und aber auch seit 22 Jahren den gleichen Style hat. So. Und der wundert sich dann, dass da plötzlich irgendwelche Leute in Kopf bis Fuß irgendwie Paranormal oder Rafa oder was auch immer langfahren und einfach, ja, den Lifestyle für sich so voll gefunden haben und voll aufgesogen haben und dann wahrscheinlich irgendwie auch schon mehr über die Szene oder über die aktuelle Szene wissen als der kann dir jedes Ergebnis vom Rundstreckenrennen in Sachsen sagen, so, aber halt nicht so was halt abgeht.
Ja.
Und das ist schon echt eine coole Entwicklung.
Ja, das finde ich auch. Also ich muss auch sagen, genau das gleiche Gefühl habe ich, wenn ich hier in Köln unterwegs bin, und als Radprofi ist ja eigentlich so, dass man sich morgens aufs Rad schwingt und dann fährt man halt morgens, wenn halt auch alle anderen arbeiten, und hat das Gefühl, man ist der Einzige, der Rad fährt, außer man hat irgendwie eine Trainingsgruppe. Aber gerade momentan kommt es oft vor, dass ich halt morgens ins Gym gehe und dann mache ich nachmittags gegen Feierabendzeit, drehe ich mit Freunden eine Runde oder manchmal auch alleine. Und dann ist genau dasselbe, dann fährst du so die einschlägigen, Köln ist ja nicht ganz so oder zum Glück nicht so groß wie Berlin, aber dann fährst du, sag ich mal, die einschlägigen Straßen, wo du halt rein oder rauskommst, fährst du dann und auf einmal denkst du so, Alter, hier ist Stau, wie viele Leute fahren ein Rad, also wie viele Leute haben denn Rennräder und die sind, wie du sagst, die sind alle top gestylt und siehst auch dabei, okay, komplett Leute, die gerade gefühlt das erste Mal fahren, das dafür so für sich austesten und so ein bunter Blumenstrauß eigentlich an Männern und vor allen Dingen auch an vielen Frauen, die jetzt anfangen, die da jetzt einfach mal dabei sind, und das ist schon richtig
cool
für die Szene.
Wenn ich da kurz einhaken, ja, kann, das mit den Frauen, das freut mich auch so krass, weil das war früher wirklich einfach vor Corona. Du kanntest jede Frau, die dir unterwegs begegnet ist. Auf, ja, jeden Fall. Du kanntest die auf jeden Fall. Ja. Und mittlerweile niemand mehr, so, weil es so viele geworden sind. Und es ist so gut. Die haben jetzt einfach eigene Rides und so. Die müssen sich da nicht immer irgendwie abkrepeln mit irgendwelchen Typen in den, ja, Group Rides da. So. Das ist halt auch so eine gute Entwicklung. Das macht echt Spaß. Und gerade das sieht man dann auch bei den Rennen. Ne? Also jetzt so bei den Hobby-Amateur-Rennen.
Klar.
Und das ist eine wichtige und endlich eintreffende Entwicklung, finde ich.
Voll, voll. Ja, das ist mega cool. Auch einfach so ein Video, ich sag mal, das bekannteste ist vielleicht hier so hier, das gibt es ja auch schon länger, das Red Race Girl Pack, aber jetzt hier in Köln gibt es auch die Cyclids und also da gibt es einfach auch so, wie du sagst, also die Gruppen, wo sich halt nur Frauen treffen und ihre Gruppen aufmachen und fahren, also wirklich eine richtig, richtig positive und schöne Entwicklung, weil sonst war das halt wirklich früher, wenn sich 10 Leute getroffen haben, konnte man davon ausgehen, dass es 9 Männer waren und vielleicht eine Frau dabei ist, so richtig klassische.
Eine hartgesottene, die, genau, die sich das dann gibt. Aber es war halt eine riesen Einstiegshürde, ja, für
mega,
Frauen.
Mega.
Einfach zu einem Group Ride mit 25 Typen zu gehen.
Ja,
so,
voll.
Oder halt, also das ist halt so, ja.
Ja, und jetzt zum Glück nicht mehr. Also das ist schon richtig, richtig cool, das zu sehen, wie sich das entwickelt. Naja, wenn ich nächstes Mal in Berlin bin, melde ich mich, dann drehen wir mal eine Runde zusammen, weil ich kenne mich auch wirklich nicht gut aus. Ich fahre da meistens da im Grunewald rum oder meistens picke ich mir auch Tage, nach Berlin aus, wenn ich weiß, ich muss eh nicht so viel Rad fahren, weil dann, also viel Training und Berlin passt nicht so gut zusammen.
muss man an einem Donnerstag in Berlin sein.
Ja, ja, da fahre ich wirklich gerne mit. Nee, aber genau, lass uns noch über den Podcast sprechen.
Ja, gerne.
8 Folgen sind bis jetzt draußen. Ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, Folge 9 kommt mit dem ersten Überraschungsgast auch. Und ja, ich bin gespannt. Und also man kann ja auch mal kurz erzählen, als wir uns das letzte Mal in Kopenhagen getroffen haben, da war ja, ist ja ganz witzig, weil es war Julian und du und Staufi und ich waren ja da. Und dann kann ich mich noch gut daran erinnern, wie Julian und du uns gefragt haben, so ey, ihr seid Besenwagen und Plan Z, so dürfen wir jetzt auch mit dem Radsport-Podcast anfangen. Und dann, wie ihr euch so hingekniet habt und so Staufi, der hatte so, ich weiß gar nicht, warum Staufi ein Schwert dabei hatte, aber der hat euch ja so richtig wie so zum Ritter geschlagen und dann haben wir nur noch die Prozente abgeklärt und die Lizenzrechte und so, dann kann es schon losgehen.
Ja, so ungefähr war das, ja.
Nee, natürlich alles nur ausgedacht und Spaß. Nee, aber wirklich, ich bin froh, jetzt im Training noch einen neuen Radsport-Podcast zu haben, den ich hören kann. wie kam es zu der, also wie hast du eigentlich Julian kennengelernt? Das ist ja meistens eine ganz witzige Story mit Julian, wie man ihn kennenlernt, bei dem Vogel, im positiven Sinne natürlich. Und jetzt macht ihr einen Podcast und kann man nur sagen, wer Plan Z hört, auf jeden Fall auch 8000 Hertz hören, weil das lohnt sich.
Ja, die ganz ursprüngliche Entwicklung, ich habe Julian kennengelernt über unseren Mechaniker von Standard, über Peter, weil waren zusammen Radfahren in der Provence, irgendwie am Mont Ventoux. Gibt's die 8000 Watt Erklärungsfolge. Da gibt's die gesamte Entstehungsgeschichte von 8000 Watt. Und darüber kam es. Und dann hat unser Mechaniker mich so krass genervt, immer mit diesem 8000 Watt immer großes Blatt und alle haben Bock. Und ich wusste halt so gar nicht so genau so, was da abgeht. So, ich bin Julian da noch nicht gefolgt. Es war auch noch überhaupt nicht groß damals. Und er hat mich einfach nur richtig genervt, so mit diesem Spruch, wo ich halt einfach jeden Satz damit beendet. Ja? Und dann, ich war da schon genervt, so, okay, wer ist dieses 8000 Watt, so was soll das? Und dann habe ich Julian halt irgendwann kennengelernt, aber zum Glück bevor ich, also ich habe ihn analog kennengelernt, bevor ich ihn digital sozusagen kennengelernt habe. Und wir haben uns halt direkt verstanden. Und das ist jetzt ja auch schon Jahre her. Und waren immer im Kontakt und der fährt ja auch unsere Räder. Und dann kam irgendwann die Idee, dass wir wollten schon immer irgendwie mal was zusammen machen. Und dann war halt irgendwann die Idee, da auch schon vor einer ganzen Weile einfach einen Podcast zu machen, weil wir eh immer viel, viel schnacken so und dachten uns, na gut, wenn man das einfach aufnehmen würde, ist es an sich ganz unterhaltsam. So, wir haben jetzt nicht den. Es ist wirklich einfach Entertainment so, ne? Es ist jetzt nicht der tiefgründigste, analytischste Radsport-Podcast. Wir reden auch oft einfach gar nicht über Radrennen oder irgendwas, sondern einfach nur so, was wir tatsächlich irgendwie machen mit unserem Leben im Rad-Lifestyle sozusagen. Er ist super viel unterwegs, er macht ja auch so Berichterstattung von den Grand Tours, von allen möglichen Rennen. Ja. Ich arbeite in der Industrie, bin in der Szene zu Hause sozusagen und dachte uns, ja, das ist bestimmt einfach ganz, ganz witzig, mal so einen kleinen Einblick zu haben. Von zwei, die sich dann auch nicht zu ernst nehmen und nicht irgendwie da zu korrekt das Ganze machen. Und dann haben wir, die Idee gab es dann schon relativ lang und wir haben einfach irgendwie keinen Zeitpunkt gefunden, die erste Folge aufzunehmen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, so, ey, jetzt müssen wir es wirklich machen. Und seitdem sind wir da auch dran, nehmen jede Woche auf und Folge 9 kommt jetzt an dem Montag. Weiß ja nicht genau, wann das hier rauskommt, aber Folge 9 ist wahrscheinlich schon draußen.
Heute, was ist denn heute? Freitag? Ja, vor Montag wird schwierig, genau. Aber vielleicht kommen wir am selben Tag raus, dann kann man beide gleichzeitig hören. Also wie gesagt, ich bin Fan und ihr habt ja auch die erste, diesem, ihr habt ja einen guten Start gefunden. Ihr habt ja zum Tour de France Start dieses Jahr in Kopenhagen live von dort aufgenommen. Und ich glaube, wenn man sich die erste Folge anhört, dann, das ist so ein Beispiel, wie man. Dann hat man, glaube ich, den Flair eures Podcasts ziemlich gut verstanden, finde ich so direkt. Also man kann sich die erste Folge beispielhaft anhören und da sprecht ihr schon sehr aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich meine, du warst ja da auch mit der Standard-Crew am Start und ihr redet über Kopenhagen und auch über den Rad-Lifestyle und Julian hat ja dafür Hans Grohe gearbeitet und dann prallen so zwei Welten aufeinander und ja, wie du es gerade beschrieben hast eigentlich, ne, so ein bisschen so, ihr redet über euer Leben und in eurem Leben ist halt das Rad einfach Teil und ihr seid irgendwie sowohl in der Szene als auch, ja, habt Bock an der Szene dabei zu sein oder ja, wie auch immer. Nee, also kann man sich auf jeden Fall sehr gut anhören, finde ich. Und so super viele Radsport-Podcasts gibt es ja auch nicht in Deutschland. Von daher ist das schön, dass es da jetzt noch einen mehr gibt.
Stimmt, und es ist ja zum Glück auch alles auf Abruf. Man nimmt ja keinen dem Sendeplatz weg. Ja,
das sowieso. Ja.
Und ja, genau, ich glaube, die erste Folge ist wahrscheinlich ziemlich repräsentativ so von dem, was wir machen, weil wir halt auch das meiste, was wir halt machen in unserem Leben, ist halt auch so ein Mix aus privat und beruflich. Und deswegen ist da immer irgendwie was mit drin, was, ja, es passieren ständig irgendwelche Geschichten, die wir irgendwie erleben. Egal, ob er da jetzt irgendwie im Auto bei der Deutschlandtour irgendwie sitzt, bei Lotto Kernhaus irgendwie mit drin, oder ob wir in Kopenhagen sind und ich da beruflich eigentlich Termine habe. Und dann gab es aber doch freie Getränke und so, ne?
Ja.
Das passiert. Ja, lasst euch nicht von Folge 2 abschrecken, da waren wir, die ist ein bisschen laut im Hintergrund, da war ich auf einer Party und Julian auf der Eurobike und wir mussten trotzdem aufnehmen.
Ja, aber ist ja trotzdem interessant, weil genau wie du gesagt hast, da ist ja dann auch, wo du in München bist, das ist ja wieder ein gutes Beispiel, wenn dann Standard da die Kooperation mit USM Haller hat. Also da kann ich dir auf jeden Fall sagen, meine Frau war da sehr neidisch, die ist großer Fan von USM. Und habe ich ihr auch gezeigt. Aber das meine ich ja, das ist so, dann bekommt man auch Insights davon und ist wirklich sehr, sehr schön. Darf man ja dich fragen, gibt's irgendwas Neues, wenn ich dich mal an der Strippe habe? Was gibt's, kann man, ist irgendwas spruchreif bei Standard? Was kommt Neues? Was geht die Zukunft an?
Zukunft geht an, dass wir. Ja, wir hatten einfach ein krass ereignisreiches Jahr mit super vielen Projekten, tatsächlich für uns auch krasses Wachstum, auch intern tatsächlich einfach MitarbeiterInnen-mäßig. Und wir haben einen Fokus tatsächlich, du hast die Kooperation mit USM gerade angesprochen, das ist jetzt auch so ein bisschen auch wieder dieser Ansatz, den ich vorhin meine. So, wir machen jetzt nicht Kooperation mit irgendwas anderem aus der, also machen wir auch, aber jetzt nicht, also der Fokus ist nicht auf Kooperation mit jemand anderes aus dem Radsport, sondern halt vielmehr zu sagen, okay, wir gucken mal, was noch passt. So, ne? USM, das sind Möbel, das ist halt eine Möbeldesign-Ikone. Ja. Deswegen hat das halt super gut gepasst. Und was jetzt tatsächlich gerade anläuft, ist, wir machen was mit dem KDW, Kaufhaus des Westens.
Geil, ja.
Dann bald auch im Oberpollinger in München. Das gehört auch zu der KDW Group. Und tatsächlich da einfach mit Rädern vertreten zu sein im Kaufhaus.
Ach, cool.
So, das ist halt auch wieder was. Also, ne, wir gehen nicht zu Sportcheck,
sondern gehen
halt zu KDW, wo einfach andere Leute sind, die halt zu begeistern sind, die dann einfach sagen, oh krass, ja, coole Räder.
Ja. Ja. Also seid ihr auch im Alsterhaus in Hamburg, weil die gehören auch noch dazu, oder nicht?
Gehören die auch dazu?
Ja,
weiß ich nicht.
Ja.
Muss ich mal mit meinem Kontakt mal reden.
Siehst du, genau, machst du Alsterhaus in Hamburg auch noch klar. Ich glaube, die gehören zu, also ich glaube, das ist eine Gruppe.
Das kann sein, würde auf jeden Fall passen. Ja. Ja. Ansonsten mal so ein bisschen aus dem Internen gequatscht. Es kommt auf jeden Fall ein für uns wichtiges Rad, interessantes Rad aufgrund der Entwicklung in der Szene und auch im Rennsport, die gerade passiert. Wir haben ja unsere Sportlinie ist ja Alu, ne? Wir haben ja für die Straße haben wir die Kreissäge und Kreissäge S, für Cross haben wir die Stichsäge, und da kommt noch was für einen anderen Bereich, auch aus Alu, für den Renneinsatz. Ein sehr, sehr geiles Teil. Ich weiß noch nicht genau wann, aber es kommt und freue ich mich sehr drauf. Auch komplett voll integriert und alles, was für uns ein großer Schritt war, tatsächlich mit den klassischen Linien, ne? mit den klassischen Rohren sozusagen, aber voll integriert ist einfach ein krasser Look. So,
okay.
Da hast du so Best of Both Worlds. Da kommt auf jeden Fall was. Ihr könnt euch ja vielleicht ausmalen, in welchem Bereich das geht.
Ich überlege gerade schon, ich hab kurz überlegt, weil ich sag mal so, Factor, die Radmarke, die ich fahre, Also wir haben kein Bahnrad. Und wenn man kein Bahnrad hat, dann ist man ja, falls man mal 6-Tage-Rennen oder so fahren sollte, ist man frei für andere Räder. Also
Spaß. Das stimmt, die Umlaufbahn haben wir sowieso, ist auch Alu, ja. Achso. Also wenn du mal Bahn fahren willst, sagst du Bescheid.
Ja, dann sage ich Bescheid, aber gut, dann war es
Bahnschimmer. Das gibt's schon. Das ist nicht das Neue. Es ist viel offensichtlicher, um welchen Bereich es sich handelt.
Okay, alles klar. Ich bleib gespannt. Dann wird es ganz eigentlich nur noch Offroad sein. Ich habe noch eine persönliche Frage, weil du warst in L.A. und wenn die Saison zu Ende ist, geht mein Jahresurlaub auch für 2,5 Wochen dahin.
Geil.
Und du warst ja 3 Wochen oder so knapp da, hast einen Roadtrip gemacht mit deiner Freundin von Sacramento runter nach San Diego?
Nee, San Francisco bis San Diego.
Ah ja, genau. Ja. Genau, Sacramento geht immer die Tour of California los, deswegen von San Francisco nach San Diego. Was sind so die Highlights? Also wir fliegen nach L.A., sind dann, glaube ich, eine Woche oder so bei Paul und haben dann noch 1,5 Wochen, wo wir Freestyle machen können. Von daher, was würdest du uns empfehlen?
In L.A., also beziehungsweise wir waren erst in San Francisco und sind danach so ein bisschen ins Landesinnere in Yosemite Nationalpark gefahren. Das ist von L.A. dann relativ, ist ein ganzes Ende, aber das war auf jeden Fall geil. Also wenn man da in der Nähe ist, ist es so richtig postkartenmäßig, also so wie man sich's vorstellt, das ist schon cool. In L.A. gibt's
Sorry, dass ich kurz einhake, aber Paul hat mir mal irgendwann erzählt, wir haben über den Park geredet und ich war immer der Meinung, dass der Yosemite Park heißt. Bis dann war gerne, nee, er ist Yosemite. Aber ich war immer der Meinung, dass man es Yosemite ausspricht.
Ich habe auch Bekannte dachten, das wäre Josemite.
Oder Josemite, ja. naja.
das war super cool. Ist halt Natur, ne? Aber wenn man jetzt sagt, man ist in L.A., wir haben in der Zeit, in der wir da waren, in West Hollywood gelebt, was cool ist, weil du hast tatsächlich in L.A. das Problem, dass es halt nicht erlaufbar ist. Ne? Gerade als Kölner oder sogar auch als Berliner, wo du, ich mach im Prinzip alles zu Fuß, mehr oder weniger. Oder man setzt sich dann halt aufs Rad. In L.A. ist es so weitläufig, dass du, wenn du eine Nachbarschaft aussuchen müsstest, wo du sagst, okay, da will ich wohnen und ich will nicht jeden Tag alles mit dem Auto machen, dann wäre es im Prinzip schon West Hollywood oder halt irgendwie an der Küste Santa Monica oder so. Und das war schon ganz cool. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist in den Comedy Store gehen. Der ist auch in West Hollywood. Mega, mega witziger Stand-Up-Club. Ziemlich krasses Line-Up immer. Die sind auch berühmt dafür. Also zum Beispiel, als wir da waren, war David Spade, Schauspieler und Comedian, kennt man aus Kindsköpfe zum Beispiel. Tony Rock war da, das ist einer der Brüder von Chris Rock. Super krasses Line-Up, war mega witzig. Und wir waren in San Francisco 2-mal und in L.A. 1-mal in Stand-Up-Comedy-Clubs. Und die waren alle super gut. Mega witzig, ist eine geile Kultur da auch. Du sitzt dann da, sitzt an einem Tisch, bestellst zwischendrin Getränke und so. Das ist schon richtig cool. Also das solltet ihr auf jeden Fall machen, in den Comedy-Store gehen. Was noch?
Ja, wahrscheinlich ist in L.A. musst du nicht so viel erzählen oder empfehlen, weil da, glaube ich,
bist du die ganze Zeit bei Paul?
So wie ich bei Paul kenne, wird da ganz schön, wir sind eine Woche bei Paul, werde ich da Programm haben, aber sozusagen, wenn man mal L.A. ausschließt, sozusagen, was drumherum ist, weil wir haben ja eigentlich noch 1,5 Wochen Zeit und können eigentlich egal was auch immer machen, zum Beispiel auch einen Roadtrip irgendwo hinfahren, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ab geht's? Ich muss ja echt sagen, als ich zum Beispiel nach der Folge, die ich gehört habe mit dir und Julian, wo du von San Francisco geredet hast, habe ich da zum Beispiel gar keinen Bock mehr hinzufahren.
Nee, ey, geh nicht nach San Francisco, ist nicht cool.
Ach ja.
Ich dachte immer, San Francisco wäre super cool, aber ist einfach nicht cool. Die haben, man sieht alles, was in USA schiefläuft, sieht man da so wirklich richtig gebündelt. Ja. Das ist richtig, also Obdachlosigkeit, Drogenkonsum, Drogenhandel, alles ist wirklich richtig schlimm. Also würde ich auch tatsächlich nicht nochmal hinfliegen irgendwie. Aber ansonsten San Diego auf jeden Fall.
Okay.
Ist nicht so weit von L.A. Kann man mit dem Auto, ihr habt wahrscheinlich ein Auto, ne? Kann man gut machen.
Werden wir haben. Ja, San Diego ist auch immer krass, weil ich, warum auch immer, mein Ich kann mich nicht dran erinnern, aber ich habe, glaube ich, meine ersten drei meine Geburtstage meines Lebens immer in San Diego verbracht, weil meine Eltern immer da im Trainingslager waren. Also früher sind halt immer so Ulle, mein Dad, Rolf Aldag, also die deutschen Fahrer von Telekom haben immer Trainingslager Dezember in L.A. gemacht, und zwar halt immer in der Nähe von San Diego. Und mein Vater hat tatsächlich noch relativ viele Freunde da. Von daher, ich glaube, da in die Richtung werden wir auf jeden Fall mal fahren.
Das auf jeden Fall ist eine super coole Stadt. Auch ein ganz anderer Vibe als in San Francisco und L.A. Irgendwie fühlt sich irgendwie ein bisschen europäischer an, ein bisschen geordneter alles. So, und du hast halt da diesen Gaslamp District, da ist halt wirklich ein Restaurant, eine Bar an der anderen, da ist super geile Action, es ist super schön, du bist auch direkt wieder am Wasser, du hast, glaube ich, das ist so die Stadt mit dem besten Klima irgendwie so, das ist super schön, es ist nicht zu heiß, das ist super angenehm. Und dann gibt es auf dem Weg dahin, gibt es noch so ein paar, kannst du noch so ein paar Stops machen, zum Beispiel San Clemente. Ganz kleiner Küstenort, super schön auch, hat uns auch Paul empfohlen, wir waren ja auch einen Tag bei Paul, da musst du dir keine Sorgen machen, der wird auf jeden Fall ein gutes Programm machen, wir hatten auch einen straffen Tag, ich hab ja eine Folge mit Julian, habe ich ja aus Pauls Aufnahmekabine aufgenommen, ich da rein, und dann sind wir mit diesen E-Bikes da rumgefahren und haben super geiles Eis gegessen mit Cookies.
Das war witzig, weil ich glaube, ich hatte kurz vor eurer Aufnahme hatte ich noch mit Julian telefoniert, weil wir über irgendwas gesprochen haben. Und dann hatte Julian mir erzählt, ja, hier, Benedikt ist gerade in L.A. und der nimmt von Pauls Kabine auf. Dann hatte ich Paul nur per WhatsApp geschrieben, so, ich habe nur geschrieben, so, Ehrenmann, wenn du bei der Aufnahme einmal kurz reinrufst, Planzett ist der beste Podcast. Irgendwie 10 Minuten später kam nur so ein grünes Check-Häkchen. Ach ja, da musste ich lachen. Naja.
Das war auf jeden Fall cool. Also da wo Paul wohnt, das ist halt auch total cool. Vor allem, wenn ihr da echt eine Woche habt, da ist halt Traumstrand, da ist so richtig schöner, also so ein Postkartenort, wie man sie in sich an der amerikanischen Westküste vorstellt. Also so ist es da halt tatsächlich. Ja. So, ja, und das ist super schön.
Ja, ich hab dieses Jahr, wer hat mir das erzählt? Andrea Greipel hat mir das, glaube ich, erzählt, dass auch gerade die amerikanische Radszene, bei denen ja auch richtig viel weggebrochen ist, dass die gerade wieder dran sind, so das eine oder andere Rennen wieder zu beleben. Und dass zum Beispiel Tour of Utah und auch die Tour of California höchstwahrscheinlich nächstes Jahr wieder im Rennkalender stehen. Und das wäre halt mega geil, weil also Tour of California war auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsrennen immer.
Habe ich auch immer super gerne geguckt.
Das war immer richtig geil, auch weil du halt immer ein Jahr, also entweder war immer in Sacramento oder in L.A. Start oder Ziel, und dann bist du halt immer entweder ein Jahr hoch oder alles andere und im zweiten Jahr wieder runtergefahren, immer im Wechsel. Und das war schon eine richtig coole Rundfahrt. Aber natürlich, wir hatten schon die ganze Zeit überlegt, also natürlich ist, wenn man da Rennen fährt, nicht wie Urlaub, ist halt Rennen, und richtig Urlaub wollte ich schon immer da mal machen, und als wir jetzt überlebt haben, wo fahren wir denn in Urlaub, war vor allen Dingen nochmal deine Stories im Podcast und auch auf Instagram so, ja komm, lass auf jeden Fall jetzt Kalifornien buchen. So, wir waren jetzt seit 3 Jahren gefühlt nicht im Urlaub, lass jetzt mal einen richtigen Urlaub buchen.
Doch, das lohnt sich auf jeden Fall, also auch gerade so, auch jetzt zum Beispiel so diese Negativeindrücke in San Francisco, so, das sind aber trotzdem einfach krasse Erfahrungen, die ich überhaupt nicht missen will, und ich würde überhaupt nicht sagen so, ey, nee, das war kacke, dass wir in San Francisco waren, sondern nee, es war gut, weil es ist halt einfach mal so, es ist halt nicht so, wie sich die USA verkaufen, dass halt alles geil ist. Und deswegen ist es auch super wichtig, diese Erfahrungen so zu machen. Ne? Deswegen, ihr werdet da einen super guten Urlaub haben. Und Paul wird euch da alles zeigen. Da hat er da direkt auch irgendwie so einen unfassbar langen Radweg, der da losgeht. Oder machst du komplett Pause? Ist das in deiner Pause?
Fährst kein
Rad? Er hat E-Bikes. Kannst du mit Knopfdruck fahren.
Ich wollte sagen, es ist in der Off-Season, aber so wie ich Paul kenne, wird er mich auf jeden Fall irgendwie wieder ausnutzen, dass er Sport betreibt, dann muss man wieder mitmachen.
Oder hier seine E-Mountainbikes, das ist okay. Das ist noch okay. Nee, Tour of California, wollte ich noch eine Sache sagen. Ich glaube, es war die Tour of California. Das ist nämlich meine Lieblingsetappe, mein Lieblingsradrennen ever gewesen, wo Taylor Finney im Solo gewinnt. Ich weiß, hat er 40 Kilometer Solo oder so gemacht?
Ja. Wo er sich verbeugt am Ende.
Ja. Das war sowieso, war einer meiner absoluten Lieblingsfahrer, Und das, die Eier, die der hatte, ey, da losgestiefelt auf der Abfahrt da. Und dann einfach alleine, das war schon richtig gut.
Ja.
Ja, habe ich mir oft auf der Rolle angeguckt.
Taylor, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsteammates auch of all time. Und auf jeden Fall jemand, der auch für mich so, den man im Feld auf jeden Fall vermisst. Also gefühlt einer, aber das ist ja irgendwie in den letzten Jahren bei mir, also mein Gefühl ist, dass alle Leute, die so richtig cool sind in der Szene, die man richtig mag, die hören eh alle sehr früh auf oder viel zu früh vom Gefühl, weil die dann auch sich nicht mehr so mit der Szene, also es war bei Taylor war ja auch so, der war ja am Ende so, ich fühle das hier nicht mehr so, ich muss was anderes machen. Und schon spannend, aber ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt nicht mehr aufmachen. ich bedanke mich bei dir, dass du hier zu Gast warst im Podcast. War wirklich richtig cool. Ich packe den 8000 Hertz Podcast auf jeden Fall in die Shownotes. Danke für die ganzen Infos über Berlin, über Standard und danke für dein Engagement im Radfahren. Das ist auf jeden Fall cool. Du tust der Szene sehr, sehr gut.
Ja, ich hab zu danken. Danke für die vielen netten Worte. Du dem Radsport aber auch. Ja. Du bist für mich auch tatsächlich einer, der das modern macht und der den Mund aufkriegt, der auch mal ein Interview gibt, der in seinem eigenen Podcast drüber redet. Das meinte ich gestern auch zu unserem Überraschungsgast im Podcast, dass eher meine große Hoffnung ist, dass da halt noch mehr kommt, weil ich finde einfach leider sehr viel uncharismatisch, was so im Radsport passiert. Und da bist du ein guter Gegenpol.
Ja, ich sag mal, das Problem ist, glaube ich, einfach, oder da muss ich in erster Linie einfach mein Team loben, weil mein Team mich halt einfach machen lässt. Ne? Also mein Team sagt halt hier, okay, Podcast, ab geht's. Also ich bin mir ziemlich sicher, auch das hat dieses Jahr auch bei Vertragsverhandlungen eine riesen Rolle gespielt, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn man so durch die World Tour geht, zu 16 Teams kann ich einfach auch nicht wechseln, weil da kann ich halt nicht mehr der Mensch sein, der ich bin, so, ne? Weil, also ja, das hört sich ja einfach, das hört sich böse an, aber du kriegst ja in vielen Teams einfach einen Maulkorb aufgesetzt oder darfst halt ja, so ein bisschen wie im professionellen Fußball, weißt du, so alle wünschen sich wieder Kerle zurück und sagen, wir brauchen mal irgendjemanden, der den Mund aufmacht. Und sobald dann, ich sag jetzt mal, Toni Kroos nach der Champions League sagt, das geht mir auf den Sack, dann wird er auch an Pranger gestellt. Ja, wie kann das sein, dass man so ein Interview gibt? Also, das ist ja so, die Leute wünschen sich immer die Typen zurück, die irgendwas sagen, und dann gibt's die und dann ist es auch wieder scheiße. Also, das ist, glaube ich, einfach im professionellen Radsport schwierig. Da habe ich Glück, dass mein Team mich so laufen lässt.
Aber krass interessant. Ich dachte, das wäre tatsächlich ein deutsches Problem beziehungsweise ein BDR-Problem, weil ja zum Beispiel die Nachwuchsfahrer, die dürfen ja auch nichts bei Strava zum Beispiel hochladen wegen der Leistungsdaten und sowas. Ne? Das ist so, wo du denkst, Leute, ey, das ist so Kommunikationsweg.
Ja, voll.
Lass die machen, ey.
Ja, genau. Das ist so. Also vor allen Dingen muss man ja auch sagen, wenn man sowas hört, das trägt ja auch nicht zu einem transparenten Sport bei, wo man dann irgendwie sagt, schau mal hier, ich kann die Leistung ganz klar erklären mit den Wattwerten hier und meinen Pulswerten. Wenn man so auf Geheimnistuerei macht, dann ist es ja... Ja,
vor allem selbst wenn, dann weiß einer, was du trittst, der, und dann, wenn du mehr trittst, dann kann er wissen, so viel du willst, wie er will. So, wenn du ihm wegfährst, fährst du weg. Ja, aber es ist halt auch wieder, das ist wie in der Industrie, in der Radindustrie auch, es sitzen einfach noch die gleichen alten weißen Männer da, die da seit Ewigkeiten sitzen, und das tut sich da auch nichts.
Ja, so. Zumindest, ja klar, nicht pauschalisieren ist da auch schwierig, aber bei vielen, vielen hast du recht, ja. Nee, voll. Also, danke dir und mach dir noch einen schönen Abend.
Mach ich. Du dir auch.
Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.